Jawohl! Das war eine junge Frau, die weiß, was sie will, oder? Ich musste erstmal Tini fragen, was sie so alles meint. Immos? Ja, war mir nicht so klar. Immobilien, alles klar. Grün, dass sich, lila, das sich stapelt? Ja, 500-Euro-Scheine. Muss ich auch erstmal gucken. Die sind lila. Lila, das sich stapelt. Ja. Mal ganz unabhängig davon, wie viel Nina Chuba davon ernst meint und was nicht. Das ist, wenn auch maßlos überzeichnet, aber das ist letztlich schon der Traum vieler Menschen. Genug Geld haben, um sich alles leisten zu können, was man heute oder eventuell auch irgendwann nochmal in Zukunft haben will. Versorgt sein, sich keine Gedanken mehr machen müssen. Und was sicherlich auch ein ganz starker Antrieb ist, dabei unabhängig sein von anderen Menschen, selbst bestimmen zu können, niemanden fragen zu müssen, selber die Macht haben zu sagen, so läuft's. Ich muss mich niemandem unterordnen. In meinem Leben will ich so und so leben und da ich habe das Geld dafür, ich habe die Mittel dafür, ich kann machen, was ich will. Ich habe vor einer Weile folgende wahre Geschichte gehört. Ein Ehepaar aus Las Vegas erfuhr eines Tages, dass der Mann seinen Arbeitsplatz verlieren würde. Um auf andere Gedanken zu kommen, gingen sie zum Essen aus und besuchten so auf dem Nachhauseweg noch ein Casino. Und sie spielten so ein paar Minuten an den Spielautomaten und gewannen, sage und schreibe, 1 Million Dollar. In ein paar Minuten. Also es ist eine wahre Geschichte, es ist tatsächlich passiert. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber ein paar Wochen später gingen sie wieder in dasselbe Casino und spielten an demselben Spielautomaten und diesmal gewannen sie 26 Millionen Dollar. Unglaublich, oder? Wie kann das gleich zweimal passieren bei so jemandem? Wisst ihr, es sind Geschichten wie diese, die dafür sorgen, dass wir gerade auch jetzt in so unsicheren Zeiten wie jetzt, in denen wir jetzt leben, dass jetzt wieder die Glücksspielindustrie weltweit boomt. Uns verlockt einfach der Gedanke, dass wir unter Umständen hier ganz schnell an ein einfaches Leben kommen. Dass wir hier ganz schnell Sicherheit haben für unser Leben und ein Stückchen unabhängig sind von anderen, dass ich durch mein Leben gehen kann, ohne nach jemand anderes Pfeife tanzen zu müssen. Gerade viele junge Leute tappen so in diese Falle von Glücksspielen und Lotterien, weil sie sich sagen, wenn ich früh in meinem Leben so einen Gewinn mal mache, dann müsste ich mich gar nicht erst mit Schule und mit Studium abplagen, dann müsste ich mich nicht 20, 30, 40 Jahre zur Arbeit schleppen, sondern wäre ich unabhängig und müsste nie mehr irgendwen um irgendetwas bitten, weil ich kann ja selber machen, was ich will. Nun, bevor ihr jetzt alle sagt, ey Thomas, das ist ein super Tipp, da bin ich auch noch nie drauf gekommen. Und rausrennt und den Gottesdienst jetzt irgendwie vor der Zeit verlasst, würde ich euch vorschlagen, lasst uns noch das Kleingedruckte lesen. Im Kleingedruckten steht zum Beispiel, dass deine Chancen bei einem Glücksspiel auf den großen Gewinn dass die mathematisch gesehen nicht besonders gut stehen. Die Wahrscheinlichkeit, die kann man ja raussuchen oder dann eben auch berechnen. Im deutschen Lottoblock für 6 Richtige mit Zusatzzahl gilt, sie entspricht 1 zu 139.838.160 zu 1. Die Chance, einmal im Jahr vom Blitz getroffen zu werden, liegt nur bei 1 zu 20 Millionen. Das heißt, es ist also 7-mal wahrscheinlicher, dass du vom Blitz getroffen wirst, als dass du den Jackpot knackst. Das sollte dir klar sein, bevor du dein Los kaufst. Im Kleingedruckten steht aber noch was. Im Kleingedruckten steht, dass die Geschichten von denen, die bei irgendeiner Art von Glücksspiel reich wurden, bei weitem nicht so schön sind, wie man annehmen sollte. Nicht immer, aber ganz oft führte so ein plötzlicher Reichtum zu Scheidung, Familienfäden, Neid, Missgunst, Misstrauen, auch zu Exzessen, die irgendwo bis in die Selbstzerstörung führten bei Leuten. Ich habe von einer Studie gehört, die besagte, dass die meisten Menschen, die über Nacht reich wurden, 3 Jahre nach dem großen Gewinn weniger glücklich waren, als sie es vor dem Geldsegen waren. Es würde sich auch decken mit dem, was Jesus in Lukas 8 sagt. wo er sagt, hütet euch vor dem Betrug des Reichtums, denn er hält nicht immer, was er verspricht. Und deswegen möchte ich euch jetzt noch ein anderes Bild zeigen. Ein Bild, das quasi so ein Symbol der Geschichte ist, mit der wir uns gleich beschäftigen wollen. Und ist das genaue Gegenteil von dem, was wir eben gerade in diesem Lied gehört haben und was wir eben betrachtet haben. Ihr seht hier einen Krug, ganz ähnlich einem, wie er im 1. Jahrhundert im vorderen Orient für Wasser benutzt wurde. Daneben ist eine Schüssel, eine antike Schüssel, auch ungefähr aus dieser Zeit. Und ja, das dritte soll einfach ein Tuch sein, wie man es auch damals benutzt hat. Es soll um diese Geschichte aus Johannes 13 gehen. Es ist die Geschichte, in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Um diese Geschichte zu verstehen und um einordnen zu können, was da so abging, möchte ich uns zunächst mal so ein paar Hintergrundinformationen geben, ein bisschen was erzählen. Zur Zeit des Neuen Testaments waren die Menschen ja oft in Sandalen und auf staubigen Straßen unterwegs. Und wenn man jetzt zu einem Festessen eingeladen war und eine staubige Anreise hinter sich hatte, dann sorgte der Gastgeber in der Regel eigentlich dafür, dass ein Diener da war, der sich niederkniete und den ankommenden Gästen half, die Sandalen erstmal auszuziehen. Und der dann tatsächlich nur erstmal diese Aufgabe hatte, den ankommenden Gästen die Füße zu waschen und hinterher abzutrocknen. Dahinter verbarg sich zum einen natürlich der Gedanke, die Gäste sollten sich wohlfühlen. Die sollten jetzt nicht hier die ganze Zeit über dieses Festmahl, das ging ja meistens auch über mehrere Stunden, irgendwie immer das Gefühl haben, oh, ich bin dreckig, ich fühle mich irgendwie nicht wohl oder so, sondern man sollte zum einen sich wohlfühlen, zum anderen war die Fußwaschung aber auch deswegen wichtig, weil die Menschen der damaligen Zeit zu Tische lagen. Man streckte also dem Nebenmann sozusagen die Füße ins Gesicht. Und das ist natürlich angenehmer, wenn das irgendwo auch dann gewaschen ist. Deswegen war dieser Brauch, den ankommenden Gästen die Füße zu waschen, weit verbreitet. Das wurde eigentlich flächendeckend gemacht. Im Johannesevangelium in Kapitel 13 wird jetzt berichtet, dass Jesus mit seinen 12 Jüngern so ein festliches Abendessen plante. Alles war vorbereitet. Nur als sie das Zimmer betraten, merkten sie, dass kein Diener dafür bestellt war, der ihnen die Füße wusch. Vielleicht ist das einfach bei der Vorbereitung übersehen worden. Da hat man irgendwie, ja, hat man nicht dran gedacht. Der Bibeltext verrät uns das nicht, aber wir können schon annehmen, dass durch diese Situation unter den Jüngern eine gewisse Spannung entstand. Sie haben sich wahrscheinlich jetzt da rumgestanden und sich gefragt, oh, das ist jetzt ja doof. Das ist jetzt aber blöd gelaufen. Wer soll denn das jetzt machen? Irgendeiner müsste sich jetzt wohl hinknien und diese dreckige, unbequeme Arbeit machen. Es steht zwar nicht ausdrücklich im Text, aber ich finde es einfach zu verlockend, sich auszumalen, was so in den Köpfen der Einzelnen vor sich gegangen ist. Und gerade wenn man so die zweite Staffel von The Chosen angeguckt hat, oder wir sind jetzt in unserer Gruppe gerade am Anfang, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so die Männer dann da miteinander standen. Und dann hat vielleicht da Petrus erstmal so vor sich hinsiniert, also, wenn ihr euch denkt, dass ich das mache, da habt ihr euch geschnitten. Ich bin doch wohl einer der wichtigsten Jüngern. Ich mache das nicht. Andreas dachte vielleicht, Leute, ich war einer der Ersten, die Jesus berufen hat. Ihr könnt doch nicht im Ernst glauben, dass ich das mache. Jakobus hat vielleicht überlegt, also den ganzen Tag mit denen hier unterwegs, das ist ohnehin schon kein Spaß, aber jetzt am Ende des Tages denen auch noch die Füße waschen, vergiss es, mache ich nicht. Das ist ein bisschen viel verlangt. Man kann sie fast vor sich sehen, wie sie alle 12 so mit verschränkten Armen dastanden und dachten, egal wer es macht, ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Und ein Detail aus der Geschichte verrät uns auch, dass die Spannung nicht innerhalb von 4-5 Sekunden verflog. Wir lesen nämlich in Vers 2, das Essen wurde serviert. Diese Aussage verrät uns, dass die Situation tatsächlich wirklich festgefahren war. Die Jünger waren so fest entschlossen, sich nicht so weit herabzulassen, den anderen die Füße zu waschen, dass sie sagten, tragt einfach das Essen auf. Ich habe lieber 3 Stunden lang deine dreckigen Füße im Gesicht, als dass ich mich hinknie und dir die Füße wasche. Alle weigerten sich. Alle taten so, als seien sie nicht gemein. Nichts bewegte sich. Also wurde das Essen aufgetragen. Jesus hat sicherlich dieses kleine Schauspiel beobachtet, aber bisher nichts dazu gesagt. Und dann tat er etwas, was es wert war, für die Nachwelt festgehalten zu werden. Damit auch wir es heute erfahren. Damit auch wir darüber nachdenken und unsere Schlüsse daraus ziehen können. Also, nachdem sie jetzt schon so eine Weile da gelegen haben, miteinander gegessen haben, da erhob sich Jesus wieder aus seiner gemütlichen Lage. Er zog seinen Umhang aus, wie die Bediensteten es taten. Und er füllte so einen Krug mit Wasser. Dann stellte er eine Schüssel und den Krug neben sich, hängte sich ein Handtuch über den Arm, ging auf die Knie und begann seinen Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was für eine Stimmung plötzlich in diesem Raum geherrscht haben muss, was für eine peinliche Stille eingekehrt sein muss. Ich bin sicher, da war Totenstille im Raum. Die Jünger, die wussten gar nicht, wohin mit sich. Die suchten verzweifelt nach der versteckten Kamera. Die wollten nichts anderes als an eine Falltür, um im Boden zu versinken, um aus dieser Situation zu entfliehen. Was für ein beschämender Anblick, mein Herr und Meister, wäscht meinen Kumpels hier die Füße. Diesen verlotterten Gesellen mit ihren dreckigen Füßen. Und das Schlimmste ist, gleich kommt er zu mir und will dasselbe für mich auch noch machen. Jesus zeigt hier seinen Jüngern, dass er bereit war, genau das zu tun, wozu sie sich selbst schlichtweg zu gut waren, wo sie zu stolz gewesen waren. Und als er mit dem letzten Paar Füße fertig war, da steht er mit einem fleckigen Handtuch und einer Schüssel mit schmutzigem Wasser da und sagt zu ihnen: Habt ihr verstanden? Machst du den Bibeltext? Habt ihr verstanden, was ich gerade für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und diese Bezeichnung entsprechend der Wirklichkeit. Genau das bin ich. Wenn ich euch jetzt die Füße gewaschen habe, ich, der Herr und Meister, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein deutliches Vorbild hinterlassen. Genau das, was ich für euch getan habe, sollt ihr auch tun. Ich sage euch klar und deutlich, ein Diener ist nicht bedeutender als sein Herr. Genau wie ein Botschafter nicht über dem steht, der ihn abgesandt hat. Wenn ihr das wirklich verstanden habt, dann seid ihr glücklich zu preisen, wenn ihr es auch in die Tat umsetzt. Wenn ihr es dann auch macht. Wisst ihr, Jesus sagt uns hier ein paar ganz einfache, praktische, leicht zu verstehende Dinge. Nur weil so für uns so Bibelworte, ich meine, das ist jetzt schon Hoffnung für alle, aber gerade so im Luther, dann für uns irgendwie so weit entfernt klingen, ne, irgendwie so abgehoben, so gar nichts mit unserem Leben zu tun haben, will ich uns noch mal kurz vor Augen stellen mit ein paar Gedanken, was Jesus hier sagt. Das erste ist dies: Jesus fordert in diesem Abschnitt seine Nachfolger ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne irgendwelche Unklarheiten dazu auf, ganz aktiv, ganz praktisch ihren Nächsten zu lieben und doch tatsächlich auch ihm zu dienen. Er sagt sogar einmal: Ich möchte gerne, dass man die Menschen, die mir folgen, an dieser Bereitschaft erkennt. An dieser Bereitwilligkeit erkennt, für den anderen da zu sein. Sich hinzuknien, dem anderen zu dienen. Die sollen regelrecht dafür bekannt sein, dass sie so miteinander umgehen. Ich will, dass sie sich vom Rest der Gesellschaft dadurch abheben, dass sie bereit sind, das zu tun, was normale, stolze Menschen niemals freiwillig tun würden. Oder um es mit anderen Worten auszudrücken, ich fordere meine Nachfolger auf, über sich selbst hinauszuwachsen und nicht nur für sich selbst zu leben. Hinauszuschauen über ihre eigenen kleinlichen Sorgen, über ihren gesellschaftlichen Status, wie immer sie betitelt sind, ihre Position. Hinauszuschauen, weiterzuschauen als immer nur auf ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre kleine Welt. Jesus sagt: ich fordere jeden einzelnen Nachfolger von mir auf, zum Handtuch zu greifen und dem anderen die Füße zu waschen. Und wisst ihr, das Unbequeme an diesem Text ist ja, Jesus sagt das nicht auf eine geistlich abgehobene, surreale, esoterische Weise. Er doziert darüber nicht so vom Rednerpult, wie ich das heute Morgen mache. Der kniet ja noch. Der hat noch die Schürze um, als er das sagt. Der hat noch aufgeweichte, feuchte Hände und seine Beine sind eingeschlafen nach der 12. Fußwaschstation. Der sagt das nicht einfach nur so. Er sagt, ich fordere euch zu so einfachen, dienenden Taten der Liebe auf. Ich fordere euch dazu auf, dass ihr zum Beispiel einander die Füße wascht oder anderen mal die Tür aufhaltet oder dass ihr dem anderen mal den Vortritt lasst oder dass ihr, wenn ihr als Gemeinde miteinander esst, mal die Tische mit aufbaut oder dass ihr mal das Essen vorbereitet, was da hinten für uns alle mitgemacht wird oder dass ihr auch hinterher nicht sofort euch wieder verpieselt, sondern mit aufräumt. Dass ihr mit sauber macht, dass ihr dem anderen dient, dass ihr sagt, so heute bist du mal dran, kannst du mal ein bisschen früher nach Hause gehen. Ich mache mal hier noch mit, ich bleibe mal bis zum Schluss, ich räume mal mit auf. Ich diene dem anderen, ohne dass ich es an die große Glocke hängen muss. Das gilt hier im Gemeindehaus, es gilt für uns, unsere Gemeinschaft. Es gilt genauso auch bei dir in deinem Alltag, im Büro, in der Schule, in deinem Haus, zu Hause. Dass du bereit bist, mal zu helfen auf eine Art und Weise, die untypisch ist, die vielleicht auch für dich, wo du denkst, ist eigentlich unter meiner Würde und die auch niemand von euch erwartet. Und achten wir noch einmal darauf, wie Jesus das unterstreicht. Er sagt, wenn das schon für mich, euren Lehrer und euren Herrn, mich, dem Gott im Fleisch, Jesus sagt, wenn das für mich nicht unter meiner Würde ist, euch die Füße zu waschen, dann glaubt mir bitte, es ist auch nicht unter eurer Würde. Wenn es nicht unter meiner Würde ist, euch die Füße zu waschen, dann ist es auch nicht unter eurer Würde. Wenn ich bereit bin, euch die Füße zu waschen, dann solltet ihr im Grunde genommen aufwachen. Begreift doch, dass mir nachzufolgen bedeutet, dass ihr bereit sein sollt, einander zu dienen. Wann immer sich euch eine entsprechende Möglichkeit eröffnet, in eurer Arbeitsstelle, zu Hause, wo immer ihr seid, fragt doch jedes Mal, wenn ihr einen Raum betretet, ob es hier irgendwo eine einfache Liebestat gibt, die ihr tun könnt. Etwas, was ich für den anderen jetzt machen kann. Ganz praktisch. Und schon sehr herausfordernd. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Am Ende seiner Bemerkung sagt Jesus, wisst ihr, jetzt, wo ich euch das alles erklärt habe, jetzt, wo ihr da liegt, hier wie begossene Pudel, jetzt, wo ihr offensichtlich endlich zuhört und ganz Ohr seid, jetzt sage ich euch, und jetzt kommen die Schlüsselworte, glücklich zu preisen ist, wenn ihr es auch in die Tat umsetzt. Wenn ihr es jetzt auch macht. Jesus sagt, wenn du tatsächlich dienst, wenn du das tust, wenn du danach lebst, dann wirst du gesegnet sein. Dann bist du glücklich zu preisen, dann bist du gesegnet. Und Jesus spricht damit eine alles bedeckende, alles umfassende und ausnahmslose Verheißung aus, dass Menschen, die anderen die Füße waschen, die anderen auf praktische Weise dienen, dass und nicht nur für sich selbst leben, dass Gottes Segen, seine Gnade in ihr Leben kommen wird. Wir strecken uns ja manchmal aus nach Verheißungen und denken, wo stehen Verheißungen in der Bibel für mich, wo Gott sagt, was er in meinem Leben noch tun will, was er noch hineingeben will, was ich noch mit ihm erleben kann. Hier ist eine alles bedeckende Verheißung. Wenn du bereit bist zu dienen, da sagt Gott dir, wenn du das tust, kommt Segen in dein Leben hinein. Etwas Gutes wird euch begegnen. Etwas übernatürlich Gutes wird in eurem Leben Raum fassen. Ihr werdet Erfüllung erleben. Ihr werdet eine Zufriedenheit erleben, die ihr mit allen Immos, allen Dollars, allen Lila, das sich stapelt, nicht erleben werdet. Gottes Gnade wird auf die fallen, die anderen die Füße waschen, die anderen dienen und die damit so leben, wie Jesus es uns vorgelegt hat. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Die Frage lautet nämlich, glaubst du das? Glaubst du das für dich? Hältst du das für möglich? Und die eigentliche Frage, die mit dazugehört, Wie sehr glaubst du das? Glaubst du so sehr, dass du den letzten Vers ernst nimmst, dass du es mal ausprobieren willst, es in die Tat umsetzen willst, dass du einfach mal sagen willst, kann ich mir nicht vorstellen, aber auf dein Wort hin, Jesus. Ich probiere es mal. Ich versuche das mal. Wenn ich das jetzt mal mache, ob ich wirklich etwas davon erlebe, von dieser Zufriedenheit, von diesem Segen, von diesem Guten, was du in mein Leben hineingeben willst. Glaubst du das so sehr, dass du bereit bist, den Horizont unserer Ellenbogengesellschaft, und sei es auch nur erstmal für einen Moment, zu verlassen, dein Wertesystem neu zu ordnen und auf Jesu Verheißung auszurichten, der verspricht, wenn du dich zurücknimmst, wirst du ein gesegnetes Leben führen. Weißt du, es sieht vielleicht nicht auf den ersten Blick nicht so aus, aber das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die du in diesem Leben fällen wirst. Das hättest du nicht gedacht, ne, dass dir die Entscheidung heute Morgen begegnet. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die du für dein Leben fällen wirst. Du musst für dich klarkriegen, möchte ich weiterhin ständig neuen Möglichkeiten nachzulaufen, wie ich immer schneller, immer mehr Dinge für mich anhäufen kann. Haben, haben, haben. Das Beste vom Buffet und ein Wildberry-Lillet. Möchte ich mein Leben in den Dienst dieses Traumes stellen, den Jackpot dieser Welt zu knacken, unabhängig zu sein, nicht auf andere Leute angewiesen, mein eigenes Leben führen können, meinen eigenen Kopf durchzusetzen, mich um niemand anders mehr scheren zu müssen. Sie können mir alle egal sein, weil ich selber die Macht habe, mein Leben mit genügend Geld zu gestalten. Oder möchte ich mich auf Jesu Wort verlassen, der mir verspricht, dass er mich segnen wird, dass aus meinem Leben etwas Gutes herauskommen wird, wenn ich bereit bin, seinem Wort zu folgen und mein Leben in den Dienst für ihn und für andere Menschen zu stellen. Wisst ihr, die Frage, die dahinter steht, ist die, worauf willst du deine Hoffnung in diesem Leben legen? Wovon versprichst du dir Erfüllung für dein Leben? Oder um im Glücksspieljargon zu bleiben, auf welches Pferd willst du dein Leben setzen? So einige von euch denken jetzt wahrscheinlich, das klingt alles echt herausfordernd. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin heute Morgen hier im falschen Film. Das hättet ihr mal ankündigen können. Das ist heute Morgen anscheinend irgendwie der Kurs für geistlich Fortgeschrittene. Das ist anscheinend irgendwie so der Gottesdienst für besonders fromme Menschen. Für Leute, die schon weitergekommen sind, ne? Für die Überflieger, die Geistlichen. Die können vielleicht was anfangen mit dieser Predigt, so, aber ich? Glaub mir, das stimmt nicht. Du bist im absolut richtigen Film. Das ist gut, dass du heute Morgen hier bist. Das ist gut, dass du das heute Morgen gehört hast, denn das ist letztlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die Jesus Christus uns für unser Leben sagen will und mitgeben will. Ich darf dir versichern, das ist eine Botschaft für dich mitten in deinem Leben, mitten in deinem Alltag. Das ist eine Botschaft, die dich angeht und auf die du eine Antwort geben musst und auf die du eine Antwort geben wirst. Denn wenn du jetzt, heute Morgen, wo du diese Gelegenheit hast, wo Jesus dich anspricht, wenn du jetzt einfach die Ohren verschließt, dann ist das auch eine Antwort. Dann werden dich die Maßstäbe unserer Zeit einfach überrollen. Wisst ihr, dazu muss man kein Prophet sein, um das sagen zu können, was mit uns geschieht, wenn wir an dieser Stelle nicht wach sind und uns nicht wach entscheiden. Die Megafone unserer Zeit schreien laut und leuchten bunt und glitzern hell. Private Spa auf 4 Etagen in Champagnerbecken baden will für immer alles gratis. Ich will haben, haben, haben. Deswegen bitte ich dich, stell dich dieser Frage und entscheide sie bewusst. Lass dich nicht überrollen von dem, was da alles gesagt wird. Entscheide bewusst, ob du nach den Maßstäben dieser Welt leben willst oder nach den Maßstäben Jesu. Dann weißt du wenigstens, was du erwarten darfst und was nicht. Nächste Woche werden wir hier nochmal ansetzen, das ganze Ding noch ein bisschen mit dem Beispiel vertiefen. Für heute erstmal soweit. Gott segne uns bei unserer Entscheidung. Amen.